Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche den politischen Wahnsinn unter die Lupe nehmen. Heute einmal im Remote-Modus, denn der Meister ist zugeschaltet aus dem Urlaub. Schönen guten Morgen, Jan.
Guten Morgen, liebe Caro.
Magst du uns verraten, wo du im Urlaub bist, oder ist das ein Geheimnis?
Nein, ey, bei mir ist ja alles ganz transparent, ne? Also Afrika, Nordafrika, Marrakesch.
Und du hast natürlich die komplette Familie im Schlepptau. Das heißt, wenn wir hin und wieder Kindergeschrei hören, es ist nichts passiert, das sind nur deine Kids.
Ja, die Kleine hat angeblich eine unruhige Nacht gehabt. Ja.
Hast du nicht mitbekommen?
Insofern, nee, ich habe mit dem Sohn im Obergeschoss geschlafen. Insofern, ich habe gut geschlafen, aber ich sah heute schon so in verheulte Augen. Und es kann sein, dass sie jetzt gleich noch kreischend reinkommen, weil ihr irgendwas nicht passt.
Dann machen wir einfach den Podcast mit zwei Fleischhauers. Das geht ja auch mal zur Abwechslung. Du hast natürlich trotzdem im Urlaub mitbekommen, was sich hier in Deutschland zuträgt. Friedrich Merz verliert seinen wichtigsten Mann. Es gibt auch wieder Unangenehmes von unseren lieben NGOs. Aber wir beginnen mit einem, ja, mit dem Thema der Woche, und zwar Jens Spahn, der momentan einen Shitstorm von links erlebt, weil er vorgeschlagen hat, es soll einen pragmatischeren Umgang mit der AfD geben, wie es übrigens die Geschäftsordnung des Bundestages auch vorsieht. Grün und Rot wollen das auf keinen Fall.
Also ich habe ja nicht vollen Zugang zu deutschen Medien, also es liegt jetzt nicht die Süddeutsche am Frühstückstisch und die FAZ und die Bild wie sonst, aber von den wenigen Nachrichten, die ich bekommen habe, habe ich auch mitbekommen, also Hauptaufreger, Jens Spahn will die AfD normalisieren, ja, wie es so schön immer heißt, oder wie ich bei Zeit Online, glaube ich, gelesen habe, er will die CDU an die AfD heranrücken. Ich glaube, das hieß dann auch die Methode Spahn, also super düstere, super dunkle Absichten. Dann habe ich also noch mal das Zitat gesucht und habe festgestellt, also er hat der Bild auf mein Interview gegeben und da ging es auch um die AfD und er sagte, Mann, das ist jetzt echt bedrückend, dass da so ein riesen Block sitzt in der Mitte. Also es würde sich auch optisch ausdrücken, wenn eine Partei 20% hat und nicht mehr so am Rande mit 10% sitzt. Und er würde jedem Abgeordneten raten, also sich das sozusagen den Sitzungsplan, den Sitzplan des Bundestags an die Bürotür zu hängen, nach dem Motto, Leute, vergesst nicht, das sollte nicht der Zustand sein, der hier dauerhaft besteht. Also auf Deutsch, wir müssen die AfD wieder kleiner kriegen. Und dann, als es darum ging, hat er gesagt, naja, also diese ganzen Mätzchen, die also immer ständig fernzuhalten von allen möglichen Ausschüssen und Vorsitzenden, das würde er für den falschen Weg halten. Das hat gereicht, dass er jetzt auf der Super-Shit-Liste steht. Ich dachte, liebe Leute.
Der Vorwurf ist, er betreibt das Geschäft der Höckes und Weidels. Das kam von Konstantin von Notz. Ich frage mich, Jan, warum immer gleich das große Geschütz aufgefahren wird. Also der vorsichtigste Versuch, mal einen anderen Umgang mit der AfD zu finden, denn die Brandmauer hat uns ja jetzt auch nicht so weit gebracht die ganze Zeit, wird sofort im Keim erstickt. Warum muss man da immer gleich so Vollgas draufhauen und nicht mal drüber diskutieren?
Mein Verdacht ist ja, natürlich Leuten wie Herrn von Notz von den Grünen geht es ja überhaupt nicht darum, die AfD wieder kleiner zu kriegen. Die können nämlich ganz gut damit leben, dass die da mit 20% sitzen oder auch mit 24%. Also was die nicht wollen, dass die irgendwann die Regierung stellen. Klar, also alles Weidel als Bundeskanzlerin, das würde auch Herrn von Notz irgendwann unheimlich werden. Aber im Prinzip, solange die da sind, in der Fraktionsstärke, muss das die SPD und auch die Grünen gar nicht bekümmern, weil das ist ein Problem der CDU. Das sind ja letztlich auch Stimmen eines konservativen Blocks im weitesten Sinne. Jedenfalls keine linken Stimmen. Und solange die sozusagen nicht mitzählen, und das ist ja auch, darüber können wir noch reden, würde ich sagen, zu Recht der Fall, ist das die Lebensversicherung für Grüne oder SPD halt immer mitzuregieren, selbst wenn man auf 16% oder 12% herabfällt, weil es für die CDU auf absehbarer Zeit alleine nicht reichen wird. So. Und insofern, da werden immer große Krokodilstränen vergossen. Schlimm, schlimm, ja. Die AfD ist zu groß geworden. Und tatsächlich denkt man sich, naja, gut, solange die da sind, sind wir in der Regierung.
Als Gegenpol sozusagen, das ist eine interessante Sichtweise. Das kann natürlich wirklich sein. Das wäre ja reines Machtkalkül. Gibt es sowas bei der SPD?
Nein, sowas sind die Grünen gar nicht in der Lage. Stimmt, 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 kein Wunder, nein. Die sind sozusagen, das ist immer reinen Wassers, ja. Bei denen, klar.
Der Vorschlag von Jens Spahn bezieht sich ja auch darauf, dass eben Ausschüsse mit AfD-Abgeordneten besetzt werden, also der Vorsitz der Ausschüsse. Das ist jetzt kein Tabubruch, das gab es schon in der alten GroKo und zwar relativ geräuschlos. Warum regt sich die SPD jetzt darüber so auf?
Das stimmt, das gab es schon, wobei so ganz geräuschlos war es, glaube ich, nicht, weil der Herr Brandner, wenn ich mich daran erinnere, das war der Vorsitzende des Justizausschusses.
Der wurde abgewählt, das stimmt.
Genau, der hat sich da so unmöglich verhalten, dass das war das Novum, das hat es auch noch nicht gegeben gehabt, die anderen gesagt haben, hör mal auf, das geht mit dem nicht mehr, und den wieder rausgewählt hatten. Das ist natürlich auch so ein Problem bei diesen AfDlern. Die kommen ja immer so daher nach dem Motto, naja, wir sind ja also ganz normale Partei, ja, also was wollt ihr eigentlich, ne? So, und die fühlen sich natürlich auch immer auch extrem dann auf. Naja, es ist, warum gibt es jetzt diese Unruhe? Es ist halt eine Verlängerung dieser Stigmatisierungsstrategie. Ich würde ja sagen, wenn das funktionieren würde, indem man eben die AfD von allem fernhält und damit eben brandmarkt als eine Partei, die eine ganz gefährliche Partei ist, und das auch beim Wähler verfangen würde, ja Gott, dann ist es halt eine politische Ausgrenzungsstrategie, die am Ende eben zu einem Ergebnis führt, das sich jedenfalls die anderen wünschen. Aber so ist es ja gar nicht. Also ich habe das ja jetzt über ein paar Jahre beobachtet. Wir alle haben das über ein paar Jahre beobachten können. Am Anfang war es, gibt sich wieder gar nicht drüber reden, ja, Spuk ist bald vorbei. Dann kam dieses, wenn die mehr Macht haben, steht Deutschland am Abgrund. Die braunen Horden marschieren dann wieder durchs Brandenburger Tor. Also maximale Dämonisierung hat die Leute auch nicht abgehalten, AfD zu wählen. Dann kam eben die Stigmatisierung, dann kam Ausgrenzung. Also dürfen überhaupt die Talkshows nicht sitzen. Da wurde immer nachgezählt, wo sitzen die alle. Das beißt sich dann so ein bisschen mit den Regularien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die halt Gott sei es geklagt, eben alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, weil sie öffentlich-rechtliche Rundfunk sind und also ja auch von AfD-Mitgliedern Gebühren einziehen, entsprechend neutral das Ganze betrachten müssen. Deswegen haben wir jetzt auch ständig also Alice Weidel und Herrn Kupala im Interview. Und jetzt ist ja so eine Art Duldungsstarre eingesetzt. Ne? Dann reden die an, alle anderen versuchen wegzuhören. So. Und diese Stigmatisierungsstrategie, die gibt es dann eben noch, wie jetzt im Deutschen Bundestag. Also man hat das ja schon gesehen bei der Frage des Bundestagsvizes. Ich glaube, da kämpft die AfD jetzt seit Jahren dafür, dass sie da auch einen Bundestagsvize stellt. In den Regularien des Bundestags steht auch drin, also jede im Bundestag vertretene Partei hat Anspruch auf einen Präsidentenposten.
Du musst halt gewählt werden und das ist ja die freie Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten.
Genau, und dann dann heißt es immer, ja, das steht da zwar drin, aber man kann ja die Abgeordneten nicht zwingen, gegen ihr Gewissen anzuwählen. So,
so ist es auch beim Ausschussvorsitz.
Das kann man jetzt machen, diese ganzen Ausweichmanöver, und darum geht es ja jetzt auch bei Hausschuss, ich glaube, es geht immer konkret um den Haushaltsausschuss. Und es gibt ja nicht nur also Ausschüsse, sondern andere prozedurale Maßnahmen im Bundestag, wo man versucht, auch die AfD jetzt irgendwie wegzuhalten von. Ich glaube auf Dauer, das ist, wie gesagt, kein erfolgversprechender Weg, wenn jedenfalls Erfolg definiert ist als, wir wollen langfristig dafür sorgen, dass die AfD jetzt nicht noch größer wird, ne?
Stichwort Haushaltsausschuss, das war Peter Böhringer zwischen 1918 und 21, der da der AfD-Abgeordnete als Vorsitzender war. Und das war tatsächlich geräuschlos, weil wohl traditionell die größte Opposition diesen Posten hat. Ja, es gibt ja dann auch so, weißt du, so Kindergartenstreitereien, wie zum Beispiel, dass der Fraktionszahl der SPD für die SPD jetzt zu groß ist und jetzt wollen sie ihn nicht der AfD überlassen, weil sie diesem Saal den Namen Otto-Wels-Saal gegeben haben und das ist ja eine sozialdemokratische Ikone. Da könne jetzt nicht die AfD drin sitzen.
Ja, gut, das verstehe ich auch. Wenn ich Sozialdemokrat wäre, würde mich das auch schmerzen.
Aber der Saal heißt ja nicht offiziell so, sondern nur in SPD-Reihen.
Gut, ja, mit mir rein. Wobei steht da nicht wenigstens das U draus oder ist das sozusagen nur in den Herzen, ja, eingraviert? Gut, das wusste ich nicht. Die Frage ist halt, Und das scheint mir nicht das, was wirklich die SPD überlegt. Wie schaffen wir es wieder, der AfD das Wasser abzugraben? Ich meine, die bittere Nachricht ist, die meiste Stimme hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl an die AfD verloren, ne? Also nicht an die Linkspartei.
Ja.
Oder an die Grünen, also nicht an die linke Konkurrenz. Und da könnt ihr auch mal über das Programm nachdenken. Aber das ist halt ein ganz verwegener Schritt, die Politik zu ändern, ne?
Da sind,
also hält man sich lieber mit solchen Mätzchen auf.
Da ist die SPD auch nicht so gut darin, die Politik zu ändern. Jetzt hat man ja den Koalitionsvertrag, gerade werden die Ministerposten vergeben, da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber die Jusos sind mit dem Koalitionsvertrag todunglücklich und wollen auf keinen Fall zustimmen. Dabei hat man ja als neutraler Beobachter so ein bisschen das Gefühl, es ist total SPD-lastig.
Die Begründung, die offizielle Begründung, jetzt alle aufzufordern, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Hört ihr hier, Papa, es gibt Frühstück, ja? Jetzt sieht man mal den wahren Einsatz, ja, des Kolumnisten beim Podcasten. Ja. Es wird eisenhart weiter durchgecastet, ja? Welche großen Dinge, das sind die eine Tochter, willst du nochmal und das sagen? Das ist jetzt dieser berühmte Moment, wo gab es diesen Hongkong-Gate, ne?
Wo das Kind reinkam.
Wo die Kinder kommen zu auch nochmal.
Da hast du nächste. Ja. Hallo. Ach Gott, ihr seid ja süß.
Okay, es gibt noch so ein Frühstück. Ich komme gleich nach. Papa kommt gleich nach, als jemand die Weltlage erklärt hat. Ja? Also Hongkong Dad war doch da, wo das Kind in die Rippen
reinkam. Ja, genau. Und dann stürzt
er die
Frau und alle raus.
Ja, und dann das, die Mutter so im geduckt von hinten hin und das Kind beins greift und rauszerrt aus dem Raum wieder.
Wo ist deine Frau?
Ja. Das ist eine gute Frage, Caro. Das frage ich mir auch, ja. Wie gesagt, die Hongkong-Gate-Frau, die hat noch eingegriffen und von hinten, wie gesagt, die Kinder rausgezerrt hier und einfach, hier ist Leinen los, ja. Papa macht das schon, ne? Wie gesagt, dabei sind wir den ganz großen, wichtigen Fragen, zum Beispiel, wird es zum Koalitionsvertrag kommen, ja? Was sagen die Jusos? Also, Begründung der Jusos,
ja.
Wo man jetzt nicht zustimmen kann.
Mhm.
Der Vertrag reiche nicht, um eine wirklich andere Politik zu machen. Ich meine, da lachen doch die Hühner. Ja, Freunde, ihr habt nur 16% geholt bei der letzten Bundestagswahl. Da macht man keine andere Politik, ja. Ihr seid eine absolute Minderheitenfraktion. Das ist wirklich großartig. Also, weil man natürlich sozusagen im Gefühl ja ständig lebt, dass man ja aber das Gute oder wie damals der Bundespräsident sagte, das helle Deutschland verkörpert, ja. Und Dunkeldeutschland, ja, das zählt irgendwie nicht. Dumm, dass wir, also ich meine, Demokratie stellt man bei der Gelegenheit fest, ist einfach auch eine fiese Veranstaltung, ja, weil ständig irgendwelche Leute mitstimmen können, ne, die entweder für das Falsche stimmen und keine Ahnung haben, ne. Ja, also eigentlich, lieber Herr Thürmer, wir sind uns einig, lasst uns die Demokratie abschaffen oder überhaupt nur noch Leute zustimmen, ja, die vorher sozusagen angekreuzt haben und damit sichergestellt haben, dass sie das Juso-Programm auswendig können. Dann kann man eine andere Politik in Deutschland machen.
Vielleicht hat sich Herr Thürmer auch einfach nur daran erinnert, dass Kevin Kühnert als Juso-Chef so richtig zur Ikone wurde. Und er meint, ja. Das ist ein kleiner Karriere-Step, wenn er sich da jetzt sehr hervortut. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch noch...
Aber Caro, ich meine, gegen Philipp Thürmer, ich meine, den habe ich einmal erlebt, ich glaube, bei einer Maischberger-Sendung. Haben wir hinten anschließend noch einen Wein zusammengetrunken.
Ach was.
Ja, naja, gut, das bleibt ja nicht aus. Die Einzige, die da immer weggeläuft, ist dann Alice Weidel. Die ist sofort draußen, ja. Die hat immer, ich glaube, die hat Ansteckungsängste. Also ich weiß nicht, die ist ja so ein bisschen strange. Kevin Kühnert war natürlich ein Großtalent. So muss ich mal sagen, dagegen ist natürlich, da muss der Thürmer noch viel, viel, viel stricken, dass er an einen Kühnert dran reicht. Und selbst insofern wird es ja vermutlich dann am Ende auch durchkommen. Selbst Kevin Kühnert mit seiner ganz großen No-GroKo-Kampagne, wo den oberen ganz schön der Schrecken in die Glieder gefahren war, am Ende auch nur 33% geholt. Also wenn das jetzt durchgeht, ja, dass die SPD sagt, die SPD-Mitglieder, nee, wollen wir nicht den Koalitionsvertrag, dann ist wirklich was los. Dann liegt Europa in Scherben, also die wichtigste Führungsmacht fällt aus.
Dann gibt es Neuwahlen.
dann gibt es irgendwann Neuwahlen mit einer AfD bei 24-25%. Da wird ja vielleicht auch mal selbst dem letzten Sozialdemokraten ein bisschen unheimlich, ja, also. Freies Feld für Moskau, weil bis dahin gibt es gar keine Waffenlieferung mehr. Die Währungsmärkte in Turbulenzen, ja. Also, das werden jetzt anstrengende Wochen, aufregende Wochen, auch für den Kolumnisten, aber ob man sich das wirklich für Deutschland wünschen sollte, I don't know.
Das wünscht man sich natürlich nicht, aber es gibt auch bei der Union den ein oder anderen Kandidaten, der mit dem Koalitionsvertrag nicht so ganz zufrieden ist. Ich unterstelle mal, dass es Carsten Linnemann so geht, denn der wurde ja eigentlich als Superminister gehandelt oder zumindest für das Wirtschaftsministerium als Habeck-Nachfolger. Und jetzt sagt er, derjenige, der immer sagt, einfach mal machen, jetzt macht er einfach nicht und sagt, nee, ich bleib lieber der CDU-General. Das kann ich nicht so ganz verstehen.
Habe ich auch gelesen. Es heißt ja vor allen Dingen, es sei ihm angeboten worden, glaube ich, das Wirtschaftsministerium,
ja.
Ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium, aber ein Ministerium.
Oder habe er dann abgelehnt, ja. Gut, da müsste man mit Carsten Linnemann nochmal dazu sprechen, aber offenbar war es wohl so, dass er fand, das Wirtschaftsministerium, so wie es jetzt aussieht dann in Zukunft, also den ganzen Umweltteil auch noch rausgenommen.
Mhm. Und Raumfahrt.
Ja, und Raumfahrt. Das hätte sich doch verschmerzen lassen. Ich meine, sind wir die ganz große Raumfahrtnation.
Vielleicht werden wir es.
Ja. Achso, von Bayern aus, ne? Von München-Garching aus erobern wir das All. Gut, ich sage, das sind mehr so CSU-Träume. Aber man weiß nicht, was sich Herr Linnemann so vorstellt. Aber jedenfalls fand das irgendwie nicht attraktiv genug und bleibt das Generalsekretär, ja. Ist so ein bisschen Dämpfer auch natürlich für seinen Chef. Wenn Chef sagt, also hier ist das Angebot und der Untergebene sagt, nö, du hab keine Lust drauf. Das ist nicht so schön.
Es wird so gemutmaßt, dass er glaubt, mit dem Koalitionsvertrag, wie er jetzt dasteht, ist diese angeforderte oder geforderte Migrations- und Wirtschaftswende gar nicht machbar. Und dann sagt er sich, lieber nicht regieren als schlecht regieren, so in Gedenken an Christian Lindner.
Das verstehe ich aber nicht ganz, weil als Generalsekretär bin ich ja doch nicht sozusagen auf einem Außenposten, weil ich muss doch da den ganzen Quatsch, den die Regierung macht, vertreten. Oder will er jetzt sozusagen sein Generalsekretärsamt umbauen zum Widerstandsnest? Also, also wenn ich auf dem Trip bin, dass ich sage, das geht nicht, also mit dieser Politik, die kann ich nie mittragen, da muss ich raus. Da kann ich auch nicht Generalsekretär bleiben.
Okay. Ich dachte, der Generalsekretär spielt eigentlich nur vor den Wahlen eine große Rolle. Ansonsten ist doch der Fraktionsvorsitzende viel wichtiger.
Naja, also der Generalsekretär ist schon derjenige, der den anderen auch mal vors Schienbein trippt. Und natürlich klar, also ein bisschen so artikuliert, was der Partei wichtig ist und den Sympathisanten der Partei. Aber der kann jetzt auch nicht jede Woche sich hinstellen und Noten verteilen, warum das, was der Kanzler, der ja von der Partei kommt, der eigenen gerade wieder falsch gemacht hat. So läuft's nicht.
Trotzdem kommen natürlich viele Dinge nicht, die CDU eigentlich versprochen hat. Und obwohl sie Wahlsieger ist, kommt es nicht. Dagegen gibt es noch weiter Politik, die eigentlich abgewählt wurde, weil auch Annalena Baerbock der künftigen Regierung noch ein ordentliches Ei ins Osternest gelegt hat.
Ja, also es kommen jetzt weiter lauter Afghanen in Deutschland an. Mit Flügen.
2600.
Eben, auch verrückt. Zumal eher gar nicht klar ist, warum die kommen. Also man denkt ja immer, das sind dann irgendwelche tapferen Ortskräfte, ne, die also unsere Bundeswehrsoldaten Eisenhasen unterstützt haben im Abwehrkampf gegen die Taliban und die auf irgendwelchen Todeslisten jetzt stehen. Und man sagt, klar, also die haben damals sozusagen ihr Herz über die Hürde geworfen und haben sich also gezeigt als Verbündete im Kampf. Die können wir jetzt nicht im Ring stehen lassen, aber das ist ja gar nicht. Sondern das sind irgendwelche NGOs, noch nicht mal deutsche NGOs, die dann irgendwelche Leute auf irgendwelche Listen setzen, wo total intransparent und unklar ist, wie die dann auf diesen Listen landen. Papiere auch regelmäßig in Unordnung. Wir hatten ja schon die Fälle bei den ersten Flügen, wo man nachgeguckt wurde und dann dieses Pärchen auftauchte, die sagten, also sind verheiratet, Heiratsurkunde gefälscht. Dann haben sie schnell noch aus ihren iPhones irgendwelche Fotos rausgekramt, zeigen und belegen sollten, dass sie schon ganz lange zusammen sind, also gewissermaßen an einer eheähnlichen Beziehung leben. Und da hat man also Augen zu und durch. Und dann blieben die auch noch auf dem Flieger. Dann ich, total verrückt.
Ja,
und das war nämlich das Geschenk der alten Regierung, wobei es zeigt natürlich auch, deswegen ist sie auch abgewählt. Die haben auch schon doll getrieben, muss man sagen.
Ich glaube auch, also der Afghanistan-Einsatz ist 4 Jahre her. Da gibt es noch gar keine Ortskräfte mehr, die noch nicht gerettet wurden. Also
na gut,
ganz ehrlich.
Ist natürlich schon so ein finsteres Regime. Also letzte Meldung.
Aber die hatten 4 Jahre Zeit. Also,
ja,
ich glaube nicht.
Stimmt.
Wer jetzt noch dort ist, der ist nicht bedroht. Also ich habe da jetzt keine Ahnung von, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen gesunder Menschenverstand.
Gut. Wobei, das wird immer schlimmer. Also jetzt dürfen ja die Frauen nicht mehr aus dem Fenster gucken. Also die dürfen ja schon auf der Straße nicht rausgucken. Da haben wir ja jetzt nur noch diesen ganz, ganz kleinen, dann auch noch vergitterten Schlitz vor den Augen. Und jetzt heißt es also, sie dürfen nicht mehr aus dem Toilettenhäuschen gucken oder aus dem Küchenfenster in die Welt. Und jetzt fangen sie an, die Kerle auch noch zu drangsalieren. Insofern wird da wenigstens ein bisschen Gleichberechtigung hergestellt, indem jetzt die Tugendpolizei auf die Straße geht und jedem, der als ein Bart nicht lang genug ist, am Bärtchen zupft und sagt, nee, also ist kein richtiger Taliban-Bart. Also für alle, die sich immer gesorgt haben, ja, was sozusagen mein religiöses Bekenntnis angeht, seit ich diesen Bart trage, das ist kein Taliban-Bart. Da würde sich jeder Taliban-Führer, da würde sich totlachen, ja.
Das ist richtig, der würde sich totlassen. Du würdest wahrscheinlich auch nur durch das Gitter, durch das Fenster.
Da kann man wirklich sehen. Ich traue mich nur, wie gesagt, es kommen halt möglicherweise eine ganze Menge Leute mit, von denen man eben nicht will, dass sie mit auf so einen Flieger kommen. Das ist ja das, was einen besorgen muss.
Und dass NGOs darüber entscheiden, das kommen wir nämlich gleich zu unserem dritten Thema. Die treten nämlich mal wieder unangenehm in Erscheinung. Die neuen deutschen MedienmacherInnen heißen die, glaube ich. Also die heißen so. Ja. Die warnen jetzt vor einer neuen ARD-Sendung, die sich mit der gescheiterten Asylpolitik auseinandersetzen möchte. Da wird sogar aufgerufen, dass man sich bei BR und NDR, die diese Sendung produzieren, beschweren soll, damit die ja abgesetzt wird. Das muss dir doch so voll in die Karten spielen. Wieder NGOs, die negativ in Erscheinung treten.
Ja, gut. Ja, also es gibt jetzt diese tapfere Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, Frau Gruß, die schon aufgefallen war, weil sie in einem Tagesthemenkommentar sprach vor 1,5 Jahren, der so ganz rausfiel aus der Reihe von Tagesthemenkommentaren. Ich glaube gar nicht, wofür die war, möglicherweise für die Beibehaltung der Atomkraft oder anderes, wo also allen in der ARD sofort die anfangen zu schlottern. So. Und die hat jetzt eine eigene Sendung, die heißt Klar. Und da haben sich dem Thema Migration gewidmet und alle Linken sind also ganz aufgeregt, unter anderem neuen deutschen MedienmacherInnen. Allerdings ist ja auch das Konzept, finde ich, dass man dann andere aufregen will. Also ich erinnere mich, weiß gar nicht, gegen wer mich alle schon Briefe geschrieben hat. Ich glaube mal so einen Verein, der ist, und da gibt es wahrscheinlich immer noch Gesicht zeigen, ja.
Mhm.
So eine NGO, die hat damals nach irgendwelchen Kolumnen, als ich noch beim Spiegel war, also Briefe geschrieben, länglich, so solche Dinger, an die Chefredaktion des Spiegel, sie möge sich erklären und mich aus dem Verkehr ziehen, sonst könnte man den Spiegel sozusagen als antifaschistisches Kampfanti mehr ernst nehmen. Das geht damit einher, wenn du in dem Job bist, ja. So.
Das heißt, das hat dich kalt gelassen?
Das ist total. Ja, aber also wenn dich das nicht kalt lässt, dann kannst du das nicht machen. Dann kann man sie ernsthaft machen. Gefährlich wird es ja erst dann, wenn jetzt die Oberen des Bayerischen Rundfunks kalte Füße kriegen sollten und das sagen, nee, also nach dieser einen Sendung, wir haben so viel Gegenfeuer bekommen. Jan Böhmermann, war natürlich auch gleich wieder draußen, ne? Jan Böhmermann, ich glaube rechtspopulistischer Schwachsinn oder so weiter hat das Ganze genannt. Jan Böhmermann hat sich aufgeregt und jetzt müssen wir dieses Experiment beenden. So, das weiß man natürlich bei diesen Hierarchen nie. Also deren Rückgrat ist ja also mehr so molluskenhaft ausgebildet. Wie das ausgeht, dann würde ich sagen, dann lohnt es sich, das zu einem Thema zu machen, solange sich Jan Böhmermann aufregt. Eben, das ist, was Besseres kann dann doch gar nicht passieren. Das ist doch reine Werbung, ja. Das ist der in seiner Sendung letztlich ja dann alle, die nicht mit ihm übereinstimmen, dazu aufruft, da mal hinzugucken, beziehungsweise das Signal, jetzt guck mal, da ist was ich ganz schlimm finde, ja. Da sag ich, und vielleicht ja auch du, guck mal, ach, interessant, müssen wir uns mal angucken. Also, das ist ja eher unfreiwillige Werbung.
So habe ich es noch gar nicht gesehen, weil diese Julia Roos hat das, glaube ich, nicht so gesehen. Die hat sich auch öffentlich über X, also vormals Twitter, darüber geäußert. Was ich schon auch komisch finde, diese NGOs setzen sich eigentlich ein für Vielfalt im Journalismus. Aber der Vielfalt gilt scheinbar nur, wenn es im linken Spektrum ist.
Ja, das ist ein ganz spezieller Vielfaltsbegriff, das ist wahr. So habe ich ja auch immer argumentiert. Also ich mache ja journalistisch auch, kennt man ein Programm, was jetzt nicht alle Kollegen super finden, ne? So. Und das war auch immer so, wenn ich so auf journalistischen Podien hin und wieder mal eingeladen bin oder so auf Journalistenschulen, sag ich auch, also ihr habt es doch so, sag ich mal, mit der Vielfalt und Diversity, wie das heute heißt, ne? Und die wird ja immer dann festgemacht, letztlich an irgendwie fremdländisch klingenden Namen oder Geschlecht oder jemand sieht nicht so aus, als ob er eben in Lübeck geboren wurde und seine Elternseltern auch so. Das sind so die Kriterien, ne?
Mhm.
Wenn man ganz genau hinguckt, denken, das ist natürlich überhaupt nichts mit Vielfalt, weil die heißen dann vielleicht Hassan. Und Ali nur denken natürlich genauso wie ihre Klassenkameraden. Also sind dann auch im Zweifel auch alle, haben natürlich Abitur und haben dann Genderwissenschaften studiert oder Postcolonial Studies oder so. Da passt keiner zwischen zu den anderen Klassenkameraden. Also wenn man Vielfalt richtig ernst meint, dann müsste man das ja auch mal von der Herkunft nehmen. Also zum Beispiel Leute außer deren Eltern nicht studiert haben. Die findest du praktisch heute nicht mehr im Journalismus. Also jemand, wo zum Beispiel, wo die Eltern mal Handwerker waren, oder die Leute, die Kinder selber eben nur Realschulabschluss haben, ist also total durchakademisiert unser Milieu, mit allen Problemen, die das auch mit sich bringt. Und politische Vielfalt ist natürlich, wie gesagt, erst recht nicht gemeint. Ja?
Nee.
Weil das ist ja das noch, meistens schon wieder ist ja gefährlich, so einen, die letztlich wie Fleischhauer, um da auch die Bücher auf den Sender zu lassen, ja, weil, das normalisiert die falschen Dinge.
Ich bin ja nur der Host. Du bist derjenige, der die gefährliche Sache sagt.
Das stimmt. Ich bin jetzt der die schlimmen Scherze treibt, ja. Also auf mich regnet es dann ein. Ja, deswegen, dann regt sich auch mal jemand wie Jan Böhmermann auf. Ich meine, ich war mal auf einer Geburtstagsfeier von einem alten Spiegelkollegen, wo dann auch irgendwelche Rechte rumturnten. Darauf hat er dann Briefe geschrieben, lange E-Mails an die Chefredaktion des Spiegel, ob sie wüsste, dass ich auf so einer Geburtstagsfeier war und ob das vorher genehmigt worden ist und so. Und da habe ich auch schon gedacht, irre. Ich meine, also weiß ich nicht, was so Usus ist in der Welt, in der Jan Böhmermann sich bewegt, liegt der immer, wenn er auf einer Geburtstagsfeier beabsichtigt zu sein, vorher guckt er sich vor die Gästeliste an und sagt, nee, also der ist jemand ganz Schlimmes, ja, wie Fleischhauer, da kann ich nicht auftauchen, ja. Strange, im Gegenteil. Also ich war auch schon auf Geburtstagsfeiern, wo dann wieder freigelassene Mitglieder der Rote Armee-Fraktion rumsprangen, ja. Ich glaube, Astrid Pohl, die war wegen gemeingefährlicher Brandstiftung für 10 Jahre im Knast gewesen. Da gehe ich da nicht hin. Im Gegenteil, so interessant, mal mit einem RAF-Mitglied habe ich doch nicht oft Gelegenheit oder einem ehemaligen RAF-Mitglied zu reden. So, das ist ja eher so mein Approach. Aber wie gesagt, Jan Böhmermann sah das anders, hat dann wilde Briefe geschrieben und E-Mails. So, und dann kommt es halt drauf an. Und ich weiß nicht, wie mich belustigt mein damaliger Chefredakteur anrief und sagte, guck mal, ich habe gerade folgende Mail bekommen. Jan, was wollen wir eigentlich antworten? Das ist die Reaktion, die auf solches zu erfolgen hat. Und ich hoffe, dass der Bayerische Rundfunk zu einer ähnlichen Reaktion findet.
Jan, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir brauchen aber auch zum Abschluss noch Gewinner und Verlierer, bevor wir dich wieder in den Urlaub entlassen. Hast du dir jemanden ausgesucht?
Ja gut, der Gewinner ist für mich natürlich der Feminismus die Woche, ja.
Okay.
Also diese komische Katy Perry, amerikanische Sängerin, hat doch mit einer Reihe von Freundinnen jetzt den großen Raumflug angetreten. 10 Minuten im All mit der Rakete von unserem Freund Elon, ne, glaube ich.
Mhm. Nee, Bezos.
Ach was, die können nicht. Ich verwechsel das immer ein. Ach, der hat ja, stimmt, der hat ja auch Raketen. Also war es dann die Rakete von Jeff Bezos, ja. So. Jedenfalls kommt sie zurück, ganz ergriffen noch vom Raumflug und gibt ein Interview und dann, also sie hat so, das wäre also ganz toll, was sie alles gelernt hat und sie hat es zu sich selbst gefunden und ihrem eben ihrem starken weiblichen Ich. Und da habe ich sie dann, okay, also es gab ja ein bisschen Kritik an diesem Raumflug.
Ja, auch von Ricarda Lang wegen des CO2-Ausstoßes.
Gut, ja. Gut, also das ist natürlich eine verrückte Nummer, ich meine, was soll das denn? So, aber also sie fühlte sich sozusagen auf den Spuren von Neil Armstrong, aber eben als Frau und das Ganze jetzt eben als Programm der weiblichen Selbstermächtigung. Und da habe ich so gedacht, okay, also du kannst den größten Quatsch machen, ja? Sobald du da eben weibliche Selbstermächtigung drüber schreibst, ne, alles okay.
Aber ist es denn weiblich?
Das kann ich niemals. Das kann ich muss mir echt was ausdenken, dass ich jetzt auch so eben einfach das als Feminismus-Label, da komme ich mit jedem Quatsch hier durch.
Aber ganz ehrlich, ist es weibliche Selbstermächtigung, wenn ein Mann für den Flug zahlt? I don't know.
Ah, gutes Argument. Das ist natürlich in dem Interview leider überhaupt nicht vorgekommen, ja.
Und wer ist der Gewinner? Nee, der Gewinner ist der Feminismus. Wer ist der Verlierer?
Ja, wer ist der Verlierer? Ja. Wer ist denn der Verlierer? Ah ja, der Verlierer sind Verlierer vielleicht die Männer, die sagen jetzt, heiße ich nicht mehr Jan, sondern Janine und dann auf einem der begehrten Quotenplätze rutschen wollen. Also britisches Gericht gestern, das höchste britische Gericht, hatte genau über diese Frage zu entscheiden, sind Transfrauen Frauen? So heißt es ja immer, Transfrauen sind Frauen. Also ist letztlich Geschlechtszugehörigkeit eine Frage der Selbstdefinition oder reinen Selbstdefinition, ja oder nein? Und da hat jetzt das oberste britische Gericht gesagt, nee. Also wenn es drauf ankommt, zum Beispiel bei Quotenplätzen, da ging es um, glaube ich, Verwaltungsräte, wo die eine starke Quotierung hatten, nämlich 50-50, da reicht es nicht, dass Jan sagt, er sei jetzt eine Frau, um zu zählen auf dem Frauenplatz, also am Ende doch kommt es auf das biologische Geschlecht an. Und das ist jetzt, sagen wir mal, das sind für die Verlierer jedenfalls diese Hardcore-Trans-Fraktion und Gewinner alle eher traditionellen Feministinnen, die immer schon der Meinung waren, also man müsse schon eher als Frau geboren sein, um Ratsfall zu gelten.
Ich finde es spannend, dass du dir schon einen Transnamen ausgesucht hast, ehrlich gesagt.
Ja gut, es ist so verführerisch, natürlich, weil mir so viel offen stehen würde, wenn ich jetzt hier als Janine Fleischhauer demnächst firmiere. Also vielleicht sollten wir darüber nochmal nachdenken.
Es gibt ja das Selbstbestimmungsgesetz.
Genau.
Wir können das durchaus mal ausprobieren, Jan.
Und jetzt war ich aber stehen bleiben, das steht ja drin. Also
stimmt. Ja, also kann sein, dass irgendwann beim Schwarzen Kanal eben Janine Fleischhauer auftritt. Wir werden sehen. Wir entlassen dich wieder zurück in den Urlaub und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wieder gut unterhalten. Ihr könnt uns überall hören und sehen, wo es Podcasts gibt, auf YouTube und bei focus.de. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war ja jeder Urlaub. Jetzt beginnt ja wieder der Wahnsinn.